Radio Ireland.
Herzlich willkommen bei Radio Ireland. Ihr hört heute unsere 59. Radioshow. Und nachdem nun gestern endlich der Frühling eingebrochen ist, hoffen wir, euch mit unserer Sendung das Wochenende noch ganz perfekt zu machen. Diskriminierung begegnet uns in Form von Rassismus, Kulturalismus, Sexismus, Antisemitismus, Behindertenabwertung und vielem mehr. Oft werden Personen als Trägerinnen diskriminierender Positionen ausgemacht. Neben der individuellen oder zum Beispiel medialen Ebene gibt es aber auch die institutionelle Diskriminierung. Ob tendiert oder untendiert, hier wirken Gesetze, Regeln, Institutionen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskriminierend. Was sich genau hinter den Phänomenen verbirgt und in welchen Bereichen es vorkommt, wollen wir im folgenden Beitrag klären. Dafür haben wir mit der Soziologin Helena Flam von der Universität Leipzig gesprochen. Außerdem erfahrt ihr, wie es in Leipzig mit institutioneller Diskriminierung aussieht und welche Ansätze es dort gibt, sie abzuschaffen.
Diese andere Mentalität, diese absolut andere Mentalität, ja das geht bei Buch schon los, dass sie einfach keine Bücher zu Hause haben und dass man nicht vorliest und dass man auch keine Lese- und Spielkultur, ja, es gibt da keine Spiele in den Haushalten und dass die Kinder einfach zu wenig gefördert werden von zu Hause, klar, unbewusst, sie kennen es ja nicht anders, ja, und dass da viel mehr Aufklärungsarbeit und viel mehr Elternarbeit notwendig ist.
So ist die Wahrnehmung vieler deutscher Lehrerinnen und Unternehmerinnen auf Migrantinnen, mit denen sie in ihrem Arbeitsumfeld zu tun haben. Es scheint nicht so einfach mit den Ausländern in Deutschland zu sein. Bemühen sich Vorzeigebürgerinnen in den letzten Jahren um Integration und Toleranz im weltoffenen Deutschland, müssen sie doch immer wieder schnell feststellen, dass sie mit den Migrantinnen schnell an scheinbar unüberwindbare Grenzen stoßen. Mentalität, Kultur, Sprache, Arbeitswille. Wer in gewisser Weise nicht ausreichend Bereitschaft zeigt und ein wenig versucht, Deutschtum zu assimilieren, hat erst recht Schwierigkeiten, in die deutsche Gesellschaft, besser Gemeinschaft, aufgenommen zu werden. Die Rede vom gleichberechtigten Subjekt kann man sich an dieser Stelle getrost sparen. Neben den Phänomenen Alltagsrassismus, Kulturalismus und den dazugehörigen medialen Diskursen gibt es unter anderem auch institutionelle Diskriminierung. Darum soll es in diesem Beitrag gehen. Den Fokus legen wir dabei auf die institutionelle Diskriminierung von Migrantinnen in Deutschland. In der Mainstream-Soziologie wird seit geraumer Zeit versucht, die soziale Ungleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Deutschen zu erklären. Auffälligstes Argument ist immer wieder der Hinweis auf fehlende Ressourcen oder mit Bourdieu gesprochen, fehlendes soziales und kulturelles Kapital der Zuwanderinnen. Dieser Mangel hindert sie daran, ein für sie in der deutschen Gesellschaft angemessenes Leben zu führen. Defizite der Sprachkompetenz, des Bildungsniveaus, des Sozialverhaltens und der sogenannten Bereitschaft, sich hier zu integrieren, werden als Probleme ausgemacht, deren Ursache bei den Migrantinnen selbst, ihrem Herkunftsland und ihrer eigenen Sozialisation gesucht werden. Ein Perspektivwechsel ist vor allem den kritischen Sozialwissenschaften zu verdanken, die in den letzten 20 Jahren ihren Fokus auf institutionell verankerte Diskriminierung gelegt hat. Diese Art der Diskriminierung geht vom deutschen Staat, seinen Gesetzen und institutionellen Vorgaben bzw. deren Auslegung durch die Entscheidungsträgerinnen aus. Helena Flam, Professorin am Institut für Soziologie an der Universität Leipzig und Herausgeberin des Buches Migranten in Deutschland, Statistiken, Fakten, Diskurse, erklärt uns anhand des Vorrangsgesetzes auf dem deutschen Arbeitsmarkt, was es mit der Theorie der institutionellen Diskriminierung auf sich hat.
Es geht darum, dass man Gesetze, Institutionen und die Träger oder Vertreter dieser Institutionen oder auch Organisationen als verdächtig hält. Na, prinzipiell, dass man die Frage aufwirft, sind diese Gesetze oder Regelungen, diese Institutionen oder diese Vertreter der Institutionen derart orientiert oder derart konstituiert, dass sie diskriminierend wirken. Zum Beispiel gibt es in Deutschland gab es in Deutschland sehr lange ein sogenanntes Vorrangsgesetz, das sagte, dass vor allem die Deutschen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Stellen gewinnen sollten. Das erste Mal hat man dieses Gesetz 1922 eingeführt, dann informell wieder 65 und dann formell wieder in der Mitte der 70er Jahren. Und eigentlich, das ist, was unsere Untersuchungen zeigte, wird nach diesem Gesetz noch zum Beispiel in Leipzig gehandelt. Ne? Sodass, wenn sich ein Deutscher und ein Migrant um eine Stelle bewerben, dann, wenn die Beamten nach diesem Gesetz handeln, dann vermitteln sie die Stelle nur an den Deutschen und der Ausländer, der Zugewanderte, muss erstmal 4 Wochen mindestens abwarten, bevor er überhaupt über die Stelle erfährt.
Die Theorie der institutionellen Diskriminierung lässt sich natürlich auch auf andere Minderheiten in der deutschen Gesellschaft anwenden. Die Gesetze und Institutionen werden in dieser Theorie vor allem als eigenständige und vom Subjekt gelöste Phänomene behandelt. Trotzdem unterliegen sie immer noch dem Einflussfaktor bestimmter Akteure, den Gatekeepers. Wie am Beispiel Vorrangsgesetz kann ein Arbeitsamtmitarbeiter oder eine Mitarbeiterin durchaus dahingehend handeln, bestimmte Stellen zeitlich näher anzubieten, als das Gesetz bestimmt. In der Praxis ist meist das Gegenteil der Fall, spielt bei diesem Beispiel aber erstmal keine Rolle. Das eigentlich spezifisch Deutsche bringt Helena Flam noch einmal auf den Punkt.
In Deutschland hat man diese lustige Kombination, dass nicht nur die Gatekeeper, sondern auch die Gesetze und Regelungen diskriminierend sind. Aber geht man zum Beispiel nach England oder Schweden, da sind die Gesetze nicht diskriminierend, sondern die Gatekeepers.
In Deutschland wirken so rassistische und kulturalistische Entscheidungsträgerinnen allzu oft verstärkend auf ursprünglich schon diskriminierende Gesetze und Institutionen. Daraus folgt eine weitere Differenzierung des Konzepts der institutionellen Diskriminierung, intendierte und unintendierte Diskriminierung. Im Gegensatz zu Gatekeepers, die durch alltagsrassistische Diskurse intendierend wirken können, hier ein Beispiel des monolingualen Systems der Instanzschule, wie unintendierte Diskriminierung gegen Migrantinnen funktioniert.
Und ein tolles Beispiel dafür ist die deutsche Schule, wo immer noch die deutsche Sprache die Unterrichtssprache ist und die als Kriterium, Auswertungskriterien von den Lehrkräften verwendet wird. Jetzt hat man Deutsch als die beherrschende Sprache in der deutschen Schule, nicht weil man gegen irgendjemand diskriminieren möchte, sondern als man das deutsche Schulsystem nach der Entstehung des Deutschen Reiches aufbauen wollte, da liefen Diskussionen darüber, in welcher Sprache der Unterricht finden sollte, und am Ende hat man sich für die deutsche Sprache entschieden, weil das besser für das Erlernen von Naturwissenschaften vor allem sein sollte. Und die Naturwissenschaftler brauchte man, um das Land aufzubauen. Es hatte gar nichts mit Themen Migration, Nicht-Migration oder Frauen, Männer, solchen Unterschieden nichts zu tun. Jetzt heute wirkt diese Forderung, dass alle gut Deutsch sprechen, diskriminierend, eben weil die Migrantenkinder mit einem Nachteil da rechnen müssen, ne? Im Fall sie gutes Deutsch nicht von zu Hause mitbringen. Aber nicht nur die Migrantenkinder, sondern auch Kinder aus sogenannten kulturfernen Familien, deutschen Familien, leiden darunter, dass eigentlich Hochdeutsch verlangt wird und gute Beherrschung der deutschen Sprache. Und genauso Kinder aus dem Lande oder was immer, also aus jedem Milieu, in dem die deutsche Sprache nicht oder Hochdeutsch nicht gepflegt wird. Ne? Diese Kinder werden alle in der Schule benachteiligt. Also das ist ein Beispiel für nicht intendierte institutionelle Diskriminierung. Ne?
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, institutionelle Diskriminierung setzt sich auf 3 gesellschaftlichen Ebenen mit Benachteiligung von Menschen, in diesem Fall Migrantinnen, auseinander. Auf der Makroebene sind es Gesetze und Richtlinien, die von der Europäischen Union und vor allem dem deutschen Staat verabschiedet werden. Auf der Meso- und Mikroebene sind es Institutionen und ihre Entscheidungsträgerinnen, die diese Gesetze dann in die gesellschaftliche Wirklichkeit umsetzen. Ob die Form der institutionellen Diskriminierung durch plumpen Rassismus, Kulturalismus oder Nationalismus ausgelöst sind, versuchen wir später zu klären. Auf der gesetzlichen Ebene gibt es zahlreiche Beispiele für Diskriminierung von Migrantinnen. Aus diesen Beispielen stechen die bekanntesten hervor. Das restriktive Zuwanderungsgesetz. Es beinhaltet die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl durch die sogenannte Drittstaatenregelung. Und natürlich das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Dazu noch einmal Helena Flam.
Man hat ja ein neues Gesetz formuliert nach sehr langen Streitereien und Konflikten zwischen den Mehrheitsparteien, Volksparteien hier in Deutschland. Und nach diesem neuen Gesetz ist es so, dass auch diejenigen, die hier geboren worden sind, obwohl sie keine deutsche Abstammung haben, das Recht haben, eingebürgert zu werden. Allerdings ist es so, dass dieses Recht ganz viel von den Antragsteller verlangt, also Bedingungen mit sich bringt. Nehmen wir eben ein in Deutschland geborenes Kind, dessen Eltern Ausländer sind oder Zugewanderte sind. Es ist nicht die Tatsache, dass das Kind hier geboren wurde, sondern die Eigenschaften der Eltern, die ausschlaggebend sind. Die Eltern müssen erstmal 8 Jahre legal hier in Deutschland verbracht haben. Sie dürfen nicht Sozialhilfe beziehen. Sie dürfen nicht irgendwelche, auch nicht kleinsten Verbrechen oder nicht mal Strafzettel bekommen haben. Und sie müssen in der Lage sein, bestimmte Gebühren zu bezahlen, den Antrag zu stellen und, und. Also ganz jus soli, also das Recht zur Staatsbürgerschaft, nur deswegen, weil man hier geboren wurde, ist immer noch nicht da eigentlich. Ne? Es ist eigentlich der Status der Eltern, der entscheidet, ob man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann oder nicht. Aber vorher, vor vielen Jahren, da musste man erstmal 15 Jahre hier gewohnt haben, ehe man den Antrag überhaupt stellen durfte. Dann war es 11 Jahre und jetzt ist es nur 8 Jahre. Also für Erwachsene, die hier nach Deutschland zugewandert sind, gilt jetzt, dass sie nach 8 Jahren schon einen Antrag auf Einbürgerung stellen dürfen.
Auf der Ebene der Institutionen ragen zwei gesellschaftliche Organisationseinheiten besonders heraus. Zum einen der Erziehungs- und Ausbildungssektor und zum anderen der Arbeitsmarkt. Empirische Untersuchungen zu institutioneller Diskriminierung im Bildungssystem zeigen, dass Unterschiede im Bildungsniveau und erreichten Abschlüssen verschiedener Bevölkerungsgruppen nicht ursächlich auf Eigenschaften der jeweiligen Minderheit zurückzuführen sind. Vielmehr sind sie Effekte der Strukturen, Programme, Regeln und Routinen in den Organisationen. Das deutsche Schulsystem funktioniert gerade so, dass es soziale Ungleichheit zum Nachteil von Kindern mit Migrationshintergrund reproduziert. Dreigliedrigkeit oder das Prinzip der Einsprachigkeit des deutschen Schulsystems sind Beispiele für benachteiligende Faktoren. Für Kinder ist der Schulbesuch in Deutschland unabhängig ihrer Staatsangehörigkeit, Muttersprache oder Kenntnissen der deutschen Sprache obligatorisch. So gesehen ist das Bundesrecht in diesem Fall nicht diskriminierend. Aus dem föderalen System ergeben sich allerdings benachteiligende Effekte. Dies betrifft nicht nur, aber vor allem Kinder von Asylbewerberinnen. So wird Kindern in Abhängigkeit der Staatsbürgerschaft und des Aufenthaltsstatus ihrer Eltern erst bei abgeschlossenem Asylverfahren die Teilhabe am Schulunterricht gewährt. Das kann sich bekanntlich über mehrere Monate bis Jahre hinziehen. Problematisch sind zudem die in Deutschland bestehenden Unterrichtsmodelle bzw. Ansätze zu interkultureller Erziehung. Was jenseits dieser Bedingungen auf Makro- und Mesoebene erwähnt werden muss, ist laut Helena Flam die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer. Sie agieren als Funktionsträgerinnen, so zum Beispiel, wenn sie Schulempfehlungen abgeben. Auf dem Arbeitsmarkt ist das Bild der Diskriminierung ebenso facettenreich. Intendierte gesetzliche Benachteiligungen, die beispielsweise durch Vorrangsgesetz entstehen, wurden bereits erwähnt. Elena Flam macht auf die aktuelle Situation aufmerksam.
Wichtig dazu zu sagen ist, dass es seit 1989 ein neues Gesetz in Deutschland gibt, das sagt, dass die Deutschen, die EU-Bürger und Migranten mit einem abgesicherten Status, die schon länger in Deutschland leben, also seit langem schon eine Arbeitserlaubnis besitzen, die sollen eigentlich gleichwertig betrachtet werden. Aber was unsere Interviews ergaben, also in dem Sinne ist das Gesetz, das neue Gesetz aus 98 nicht mehr diskriminierend, gegen diese drei Gruppen wird nicht unterschieden. Soll nicht unterscheiden werden, aber was unsere Interviews ergaben, ist, dass man doch noch nach der Vorstellung agiert, dass erst die Deutschen die Stellen bekommen sollten und danach eigentlich lange niemand und dann vielleicht kommt ein EU-Bürger in Frage.
Auch die Anerkennung ausländischer Qualifikationen stößt auf gesetzliche Barrieren. So blockieren Entscheidungsträgerinnen die Titelanerkennung. Dies geschieht nicht nur durch Vorschriften, sondern auch, weil deutsche Amtsinhaberinnen die Meinung vertreten, dass es auf der ganzen Welt nichts Besseres gibt als die deutsche Berufsausbildung. Was ein schlechter Schulabschluss bzw. die Zugangsbarrieren auf dem deutschen Arbeitsmarkt für viele Migranten bedeuten, verdeutlicht Helena Flam an einem weiteren Beispiel.
Und dann zeigen die anderen Untersuchungen und unsere Interviews auch, angenommen jetzt, dass ein Zugewanderter oder seine Kinder oder Enkelkinder eine Stelle bekommen, da zeigt es sich, dass erstens diese Stellen vor allem in dem zweiten Sektor zu finden sind, also Industrie, nicht so viel in dem dritten Sektor, also nicht in Dienstleistungen, dass es sich dabei besonders für die erste Generation Zugewanderten um schwere Arbeiten drehen wird, die schlechter bezahlt sind, dreckiger und viel mehr Anstrengung verlangen, die auch das, bei denen Gesundheit mehr gefördert wird.
In Leipzig hat sich erst kürzlich die Gründung eines Migrantinnenbeirats durchgesetzt, um auf der Ebene der Stadtverwaltung mehr Einfluss auf hiesige Institutionen zu erlangen. Rudaba Badakschi, eine Mitarbeiterin der AG zur Gründung eines Migrantinnenbeirats, erklärt uns die Aufgaben.
Also eine Funktion für die Stadtverwaltung übernimmt Migrantenbeirat gar nicht. Der Migrantenbeirat ist da als Vertretung der in Leipzig lebenden Migranten. Allgemein als Interessenvertretung der hier lebenden Migranten und eben als Schnittstelle aber dann zwischen der Stadtverwaltung, der kommunalpolitischen Instanzen, der Fraktionen vor allem und daher auch die Mitglieder, die der einzelnen Fraktionen drin sind. Und eben es ist ein Gremium, das beratendes Gremium für das Stadtrat ist. Also es kann Empfehlungen aussprechen für migrantenrelevante Themen in der Stadt.
Den Einflussmöglichkeiten auf die Stadtpolitik bringt der Migrantinnenbeirat viel Hoffnung entgegen. Gerade weil die Zusammenarbeit mit Stadtrat und Stadtverwaltung so eng angelegt sei, sehe man dieses neue Gremium als Chance, vor allem bei zukünftigen Entscheidungen, welche Migrantinnen betreffen. Dennoch bleiben die Möglichkeiten begrenzt. Nicht nur der Tatsache der nur beratenden Funktion des Migrantenbeirats geschuldet, sondern gerade weil viele diskriminierende Momente bekanntlich eine Stufe höher angesiedelt sind. So steht die sächsische Gemeindeverordnung sinnbildlich für diesen Zustand. Nach ihr durfte der Migrantinnenbeirat nicht demokratisch gewählt, sondern nur durch die Fraktionen und den Stadtrat berufen werden. Heißt, wer beim Migrantinnenbeirat mitmachen will, muss sich ganz offiziell bewerben und unterliegt letztlich dem Wohlwollen der Stadtratsfraktionen. Als eine der ersten Aufgaben hat sich der neu gegründete Migrantenbeirat vorgenommen, die hier lebenden Migrantinnen für die nächste Wahl zu sensibilisieren, vorausgesetzt, sie sind dazu berechtigt. Darüber hinaus erweise es sich eher als schwierig, so Rudaba Badakschi, Prognosen für die zukünftige Arbeit abzugeben, da eine Menge Themen auf dem Programm stünden, aber der Beirat sich nur quartalsweise treffe. Was es für allgemeine Verbesserungen zum Beispiel in der städtischen oder kommunalen Verwaltung in den letzten Jahren gegeben hat, lässt sich laut Rudaba Badakschi nicht wirklich beantworten. Also bleibt die Umsetzung von migrantischen Interessen in erster Linie Aufgabe von Migrantinnen selbst, die in freien Trägern oder Vereinen organisiert sind. Wie die Stadt und ihre Referate die Situation verbessern, wusste der zuständige Ausländerbeauftragte Stojan Gugutschko auf einer Podiumsdiskussion zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung der Stadt Leipzig im Januar zu berichten.
Wir haben auch dort jetzt etwas mehr Bewegung bekommen, indem in einer Stadtteilbibliothek, in einem Stadtteil mit für Leipziger Verhältnisse sehr hohen Migrantenanteil, eine sogenannte interkulturelle Bibliothek eröffnet wurde, also zunächst als Mikroprojekt von einem freien Träger angeschoben, aber die städtischen Bibliotheken führen das weiter. Also das Projekt ist ausgelaufen, es gibt es nicht mehr, aber die Bestände sind da und man hat sich dort in diesem Stadtteil dazu bekannt, dies auch fortzuführen. Vor einigen Jahren haben wir versucht, auch da etwas zu tun in Richtung Öffnung, indem wir für die fremdsprachige Klientel eine Ärzteliste mit allen Ärzten mit Fremdsprachenkenntnissen erstellt haben. Und der zweite Schritt war ein Gesundheitswegweiser in 6 Fremdsprachen, den wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben und der in diesem Jahr veröffentlicht haben und der irgendwann vielleicht auch aktualisiert werden wird, aber die wesentlichen Informationen zum Gesundheitssystem, zur Gesundheitsvorsorge, Vorsorgeuntersuchung, was gerade für Migranten sehr wichtig ist, die mit anderen Erfahrungen herkommen, sind auch in ihren jeweiligen Sprachen drinnen. Und ich denke, das kann man auch so sagen, Leipzig zählt zu den wenigen Städten auch bundesweit, die so einen städtischen Gesundheitswegweiser haben. Wenn es um den politischen Willen geht, etwas zu tun, auch die Zielgruppe Migranten ins Auge fassen muss, auch wenn man den privaten Arbeitgeber nicht vorschreiben kann, den er einstellt. Und auch wenn die Hürden gerade beim Zugang zu Arbeitsplätzen für einen Teil der Migranten relativ hoch sind. Dennoch ist es wichtig, deshalb erwähne ich das, dass wir im beschäftigungspolitischen Aktionsplan der Stadt auch an mehreren Stellen die Migranten als Zielgruppe haben, nicht nur als Benachteiligte, sondern auch als Ressource, als Potenzial. Und in diesem Papier, sehr umfassenden Papier, ist erstmals auch in einem politischen Papier ethnische Ökonomie thematisiert worden, weil wir durchaus auch in dem Bereich Potenziale sehen, die es aufzubauen gilt. In einem Stadtteil zunächst, aber auch sicher darüber hinaus.
Das Hauptproblem liege jedoch in der Nachhaltigkeit von verschiedenen Projekten. So sieht es zumindest Vera Ioannidou, ebenfalls eine Mitarbeiterin des Arbeitskreises zur Gründung eines Migrantinnenbeirats.
Gibt es diese alle Projekte, also diese alle Projekte, die hier laufen? Aber hier in Leipzig haben wir Erfahrung gemacht, dass diese Projekte gut laufen. Zum Beispiel Projekt Dialog, Projekte, diese GECOM. Projekt. Warum laufen die gut? Weil dort schon vorher waren andere Projekte, aber jetzt diese Projekte haben die Besonderheit, diese zweite Stufe der Versuchung, sage ich so, weil dort schon Migranten mitmachen. Und wenn Migranten mitmachen, dann geben die Hinweise, wie diese interkulturelle Öffnung wirklich also, auf Beinen stellt. Und diese Projekte also laufen immer aus und das ist das Schlimmste dabei.
Fehlt die Bereitschaft, bereits bestehende Projekte in städtische oder staatliche Strukturen zu übernehmen, bleiben alle Bemühungen, vor allem von freien Trägern, wohl immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Versuch, nachhaltig diskriminierende Gesetze und institutionelle Routinen abzubauen, kommt nur langsam in Gang. Auch wunderlich scheint das Engagement der Europäischen Union in diesem Zusammenhang. Auf der einen Seite betreibt sie eine Abschottungspolitik gegenüber Asylsuchenden aus Nicht-EU-Ländern, doch auf der anderen Seite zwingt sie den deutschen Staat zum Beispiel ein Antidiskriminierungsgesetz zu verabschieden, in dem Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Staatsangehörigkeit, Geschlecht oder körperlichen Einschränkungen benachteiligt werden dürfen. Letztlich sind solche Besserungen nur Imagepflege. Wenn von Weltoffenheit und Toleranz gesprochen wird, zeigen sich im nächsten Atemzug die eigentlichen Anliegen staatlicher und städtischer Akteure, die Einfluss hätten, Gesetze und Organisationen als erstes zu beeinflussen. Es geht um Standortpolitik. Zukünftig angelegte Integrationspläne, auch zum Abbau von diskriminierenden Strukturen, dienen dazu, Migrantinnen und ihr ökonomisches Kapital besser verarbeiten zu können. Die Ressource Migranten steht im Mittelpunkt. Auch deshalb sind nicht Asylbewerberinnen, sondern vorrangig hier zur Arbeit berechtigte Migrantinnen im Mittelpunkt der Debatte. Ausgehend vom deutschen Arbeitsfetisch besteht die einzige Möglichkeit, in der deutschen Gesellschaft als Mensch anerkannt zu werden, darin, einen Job zu haben. Migrantinnen trifft diese Regel umso härter. Wie allerdings die rassistischen und kulturalistischen Einstellungsmuster der Mehrheitsgesellschaft langfristig bekämpft werden können, bleibt eine gesonderte Frage in Bezug auf institutionelle Diskriminierungen, wenn auch nicht ohne Einfluss.
Das war der Beitrag zum Thema institutionelle Diskriminierung. Nach dem nächsten Track hört ihr dann ein kleines Hörstück zum neuen Frauenproberaum im Conner Island, wo sich seit Februar Frauen an den Plattentellern oder der Programmierung von Visuals üben können.
Die Annahme, dass es in der hiesigen Musik- oder Clublandschaft keine Frauen an den Turntables gibt, ist eine falsche. Es gibt sie, die Frauen. Nur, und das ist das Entscheidende, sind die weiblichen DJs den Männern rein quantitativ, also prozentual, noch immer weit unterlegen. Die Ursachen dafür sind längst, nach wie vor oder noch immer bekannt. Sie reichen von einer typisch weiblichen Sozialisation, welche die Frau zum sinnlichen bzw. eher emotionalen Geschöpf definiert, bis hin zu einer von Männerkreisen dominierten Clubszene, in der weibliche DJs eher einen Exotenstatus haben. Die DJ-Charts, diverse Musikzeitschriften oder diverse Festivals führen das Dilemma immer wieder vor Augen. Frauen sind in der Clubszene prozentual unterrepräsentiert. Nichtsdestotrotz gibt es Ansätze, dies zu verändern, und diese Ansätze sollten in verschiedenster Weise verstärkt werden. Und so entstand auch die Idee eines DJ- und Visuals-Proberaums nur für Frauen im Conner Island. Dieser wurde nämlich im Februar diesen Jahres feierlich eröffnet. Organisiert und durchgeführt wird das Projekt unter anderem vom Giro e.V. und eben dem Conner Island. Radio Island war natürlich bei der Eröffnung dabei, und wir haben Antje und Sebi vom Orga-Team gefragt, welche Überlegungen denn dahinter standen, solch einen Proberaum für Frauen ins Leben zu rufen.
Es gibt schon so eine strukturelle Maßgabe des Conner Island Plenums als Instanz, Sachen vorzugeben und zu entscheiden, dass wir Einsteigen von Frauen in Kulturbereiche, die sonst männerdominiert sind, einfach fördern wollen. Und ein relativ einfaches Projekt, ein relativ einfach umzusetzendes Projekt war dieses Proberaumprojekt oder DJ-Raumprojekt für junge Frauen und Mädchen und auch ältere Frauen. Und dann haben wir das einfach gemacht.
Naja, da stecken eher so ganz praktische Überlegungen dahinter, weil naja, wir so merken, gerade wenn man auch so im Club unterwegs ist, dass einfach wirklich sehr viele Männer sind, die das machen, und dass wir so in unserer Arbeit bisher, also so jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns so mitbekommen haben, dass es einfach bestimmte Barrieren gibt oder auch Frauen sich oft nicht trauen, das zu machen, und deswegen war zum einen die Überlegung über die Workshops so ein bisschen, also so technisches Wissen zu vermitteln, aber auch so Selbstbewusstsein zu stärken, irgendwie so Freude auch an so Technik, das auszuprobieren. Und also wo Frauen sich ausprobieren können und, glaube ich, erstmal nicht sich so abgeschreckt fühlen, wenn Männer dabei sind. Das muss gar nicht immer heißen, dass Männer sich besser auskennen oder dass die sich so dominant verhalten, aber das wird halt oft auch so wahrgenommen. So, und es geht, glaube ich, darum, erstmal ein bisschen übertrieben sagt, so einen angstfreien Raum zu haben, wo Frauen das machen können.
Um fleißig üben zu können, stehen im Proberaum jede Menge Technik und die Basics des Plattenlegens zur Verfügung. Außerdem kann der Raum individuell oder in Workshops genutzt werden.
Also zum einen ist es so, dass wir das erstmal so versuchen, also Termine zu finden, wo jemand von uns den Raum und auch so ein bisschen die Technik betreuen kann. Das heißt, wo jemand da ist, der oder die Leute einführt in den, also so wie Katja schon sagte, Techniknutzung, bestimmte Raumnutzung, Sachen und auch für Fragen zur Verfügung steht. Und das quasi am Anfang so ein bisschen unter Anleitung ist. Und diese Termine würden wir am Anfang ja erstmal so festlegen, je nachdem wie wir können, oder auch natürlich versuchen auf Nachfrage zu reagieren und wenn es möglich ist auch feste Termine anzubieten. Und die Termine findet man dann eben immer auf dem Blog, also die würden dann immer sein, dass man das nachlesen kann. Und wie auch erwähnt wurde, also dass Nutzerinnen, die da schon mehrfach drin waren, oder Workshop-Teilnehmerinnen, die sich dann mit dem Raum auskennen, die können das dann auch unabhängig von diesen betreuten Öffnungszeiten nutzen. Mhm. Und die Workshops,
ja.
Da sind auf jeden Fall nochmal DJ-Workshops geplant und VJ-Workshops, also VJ, CD und Vinyl-Workshops. Genau, also CD-Player, Plattenspieler, Mischpult und quasi Anlage. Kopfhörer auch, also kann natürlich eigene mitbringen. Und so alle weiteren Sachen, weiß ich nicht, wenn jemand mit Rechner probieren will oder anderen Tonquellen, dann muss man das mitbringen, aber ansonsten so die Basics sind natürlich nur vorhanden.
Ein DJ-Proberaum für Frauen wurde im Februar im Coney Island neu eröffnet. Wer jetzt individuell oder in Workshops üben möchte oder sich einfach nur ausprobieren möchte, kann den Kontakt suchen unter equalize@coney-island.de oder auf dem Blog, der da lautet equalize.myblog.de.
Fast ist eine Stunde Radio Island vorbei. Ihr könnt unsere Beiträge alle noch einmal hören, und zwar auf unserer Internetseite public-ip.org. Unsere Sendungen werden übrigens nicht nur in Leipzig ausgestrahlt, sondern auch in Freiburg bei Radio Dreieckland, beim Hamburger FSK und bei Radio Korax in Halle. Unsere nächste Sendung in Leipzig läuft dann am Ostersonntag, und zwar 18 Uhr, wie immer, auf Radio Blau. Bis bald also, euer Radio Island.
Radio Island. Ready?